Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Ich glaube, ihr seid nicht wirklich, was zu sein ihr vorgebt. Zuerst habt ihr mit mir geredet wie die Bree-Leute, aber eure Stimme hat sich verändert. Immerhin hat Sam insoweit recht. Ich sehe nicht ein, warum ihr uns warnen solltet, vorsichtig zu sein und uns dennoch auffordert, euch zu vertrauen. Warum die Verstellung? Wer seid ihr? Was wisst ihr wirklich über meine Angelegenheit? Und woher wisst ihr es?
Und damit herzlich willkommen zum Roten Buch, einem Podcast über Hobbits mit mir, Mio,
mit mir, Luis
und mit mir, Jens.
Hi.
Hallo.
Hallo, ich gebe zu, ich habe Entzugserscheinungen. Wir haben viel zu lange nicht aufgenommen.
Ich auch langsam.
Schön, dass es wieder geklappt hat.
Ungewohntes Gefühl, hier wieder mit dem Mikrofon zu sitzen.
Mhm. Wisst ihr noch, wie das geht?
Ja.
Nee, also wird spannend.
Ja, wo spricht man nochmal rein?
Hier, da wo es leuchtet.
Ach so, ich habe gedacht...
Es leuchtet wirklich.
Ja, ich habe gedacht, man müsste auf die Schrift reden.
Ja, tust du ja auch oft genug, überall hinzureden, nur nicht ins Mikro.
Ja.
Nee, aber ich finde schon, dass es die Hemmschwelle, irgendwie ins Mikrofon zu sprechen und so, wieder ein bisschen größer geworden ist, oder? Ganz klein bisschen aufgeregter ist man wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
wirklich.
Also mit anderen Worten, wir dürfen diese Spannen, wo wir nicht aufnehmen, nicht zu groß werden lassen.
Ja, das war jetzt wirklich viel zu lange wieder.
Wir haben jetzt auch nicht ewig Pause gemacht. Wir haben nur eine Woche länger Pause gemacht, als wir gedacht hätten. Also 3 Wochen statt 2 Wochen. Aber ich hätte schon gerne früher aufgenommen.
Ja,
ich habe schon Lust. Oder habt ihr es eigentlich genossen, dass das nicht mehr stattfindet?
Nö.
Nee.
Es war nur leider viel zu tun.
Ja.
Dabei wartet so ein schönes Kapitel auf uns.
Ja, also ich finde das Kapitel auch sehr schön, nehme ich auch schon mal bei mir vorweg.
Ja. Obwohl es ein Laberkapitel ist.
Ja, aber kommen wir gleich ausführlicher zu. Auf jeden Fall habe ich mich sehr auf dieses Kapitel und die Besprechung gefreut. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber warum hat es denn länger gedauert? Luis, was war los? Woran hattet ihr gelegen?
Ja, also letztes Wochenende, wie angekündigt, in einer der vorherigen Folgen, hatte ich meinen Schiedsrichterlehrgang. Das ganze Wochenende, von Freitag bis Sonntag, nur Regeln gelernt.
Aber da gehen nicht alle Schiedsrichter hin, oder? Weil manche, wie die Pfeifen, die können nicht auf so einen Lehrgang gewesen sein.
Ja, genau. Also manche...
Nein, kein Schiedsrichter-Bashing. Das ist super, dass es die gibt. Das ist ja, haben wir auch nochmal gehört, ne? Oder du hast es ja als Info nochmal mitgebracht, dass es eigentlich viel zu wenige gibt. Und wir wissen ja auch, dass manche Schiedsrichter erleben ja durchaus auch unangemessenes Verhalten ihnen gegenüber. Das können wir nicht unterstützen.
Das geht gar nicht.
Nein.
Genau, auf jeden Fall, ich war da halt beim Schiedsrichterlehrgang und mir persönlich hat super viel Spaß gemacht. Also, auch wenn es wirklich viel war, viel Neues, also es war jetzt nicht ultra viel Neues, aber wenn man alles nochmal hört und dann nochmal Zusatzinformationen zu den einzelnen Regeln, dann ist das doch ganz schön viel, was dann auf einmal kommt und da ist man dann am Ende auch ganz schön K.O. vom Kopf her. Deshalb haben wir es an diesem Wochenende nicht geschafft.
Dann haben wir es noch am Montag, das war der einzige Tag der Woche, der so von meinem Terminkalender überhaupt nur in Frage kam, in Erwägung gezogen aufzunehmen, aber das hat auch eben ja einfach zeitlich nicht gepasst. Dafür war dann doch zu viel los an dem Montag.
Ja.
Zu deinem Schiedsrichterlehrgang, Luis. Was ist denn so die Regel oder der Punkt, wo du sagst, ach, das ist überraschend, vielleicht auch ein bisschen lustig? Gibt es da sowas, wo du sagst, ach, das habe ich gar nicht gewusst? Eine erstaunliche Regel.
Also, ich gucke sehr gerne Fußball. Ich spiele ja auch Fußball. Das heißt, das meiste ist mir halt so bewusst. Aber so Kleinigkeiten, zum Beispiel beim Elfmeterschießen, wenn die eine Mannschaft eine rote Karte im Spiel kassiert hat und nur noch zu 10 beim Elfmeterschießen antreten kann, darf die andere Mannschaft auch nur zur 10. antreten. Die dürfen dann nicht zur 11. antreten.
Okay, ich glaube, das wusste ich sogar mal.
Das wusstest du.
Ja, aber es ist ganz, ganz tief verschollen. Ich habe einmal kurz in dein Regelwerk reingeguckt und ich fand ja so eine Regel sehr lustig, wie, dass es verboten ist, tatsächlich Markierungen auf dem Spielfeld anzubringen.
Ja, ja, ja.
Und dass der Schiedsrichter eben einen verwarnen muss oder die Verwarnung aussprechen muss, wenn das passiert. Und dann gab es noch sogar die genaue Regelung, wann der Schiedsrichter diese Verwarnung aussprechen muss, wenn die Markierung, also irgendeine Linie zusätzlich auf dem Boden angebracht wird, wenn das während des Spiels passiert. Und da habe ich mich echt gefragt, also es gibt ja für Regeln meistens einen Grund. Das heißt, irgendwann muss das ja mal passiert sein.
Ja, hat er irgendwann kam irgendwer mit dieser
weißer Farbe auf das Spielfeld.
Ja.
Und dann einfach eine neue Linie gestrichen.
Ja, kann man sich mal fragen, welche zusätzliche Linie würde man denn so zeichnen, ne?
Eine zusätzliche Auslinie, keine Ahnung. Eine.
Ja. Ich hätte irgendwie eine Abseitslinie gemacht.
Eine Abseitslinie?
Die gibt's ja nicht.
Die gibt es nicht.
Aber es ist gar nicht so leicht. Was macht man denn da?
Elfmeterpunkt verschieben.
Ja. Ja, sowas vielleicht, ne? Aber es geht, du musst das andere dann irgendwie wegmachen. Also, egal, auf jeden Fall.
Einer hat grüne Farbe und der andere weiße?
Ja, das fällt ja auf, ne? Du musst es ja so machen, dass es nicht auffällt.
Du musst den Elfmeterpunkt dicker machen. Weil dann,
ja, ja, dann
kann man den Ball nach
vorne legen.
Zur Seite irgendwie. Ja.
Ja. Ja, okay. Also das meiste der Regeln wusstest du schon. Hat sich das denn in dein Prüfungsergebnis niedergeschlagen? Ich frage mal so ganz, als wüsste ich noch nicht, wie es ausgegangen ist.
Ja, okay. Also jetzt kann ich es dir ja das erste Mal auch erzählen im Podcast. Also die Laufprüfung habe ich auf jeden Fall bestanden. Und dann
war bestimmt knapp, oder?
Ja, war nein. Also war anstrengend, aber mit Puffer bestanden, die Laufprüfung. Und dann eine Woche später die theoretische Prüfung mit voller Punktzahl bestanden.
Boah, mit voller Punktzahl?
Ja, mit 60 von 60 Punkten.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt pfeift Luis die ganze Zeit in der Wohnung herum und zeigt mir die roten Karten und hat seine Trillerpfeife immer dabei.
Ja, dann wirst du auch was gemacht haben, wenn es dir eine rote Karte gibt.
Genau.
Ja, der findet mich einfach nur blöd.
Dann würde ich mit dir diesen Podcast nicht machen.
Ich glaube, das spielt eher eine Rolle, dass du dich so schön darüber aufregst.
Ja, das könnte
ihm gefallen.
Ja.
Ja, und bei der Laufprüfung, was musstest du da machen?
Ich musste 6x40 Meter in 6,5 Sekunden sprinten und 32x75 Meter in 20 Sekunden mit 25 Meter Gehpause dazwischen.
75 Meter, 32 Mal.
Ja, genau. Ja, und das war dann doch sehr anstrengend. Also die Sprints gingen so vom Anstrengungsfaktor her, aber diese 32 Mal, da hat man sich echt manchmal, ja, schon echt scheiße gefühlt manchmal. Weil immer den Platz rauf und runter. Und diese Gehpause, wenn man dann so langsamer werden konnte und du dann unten an der Grundlinie angekommen bist und du dann praktisch sofort wieder losrennen musstest.
Ja, ja.
Schwierig.
Aber hast du ja bestanden.
Geschafft ist geschafft.
Geschafft ist geschafft. Ja. Also Respekt, finde ich gut. Sehr gut, dass du das geschafft hast. Und jetzt wirst du auf die Spiele der Nation losgelassen.
Genau.
Gucken wir mal, wie weit.
Bundesliga.
Wann man dich in der Bundesliga pfeifen hört.
Ja.
Also gib mir Bedingungen, ne? Also Podcast wird weitergemacht.
Podcast wird weitergemacht.
Schule ist egal, aber Podcast wird weitergemacht.
Ja, genau. Das wollte ich hören.
Ich weiß. Okay, also herzlichen Glückwunsch. Super.
Dankeschön, Dankeschön.
Und das war der Grund, weshalb wir eben, ja, nicht konnten. Abgesehen davon, dass andere Tage mit anderen Dingen schon belegt sind. Also es war ja nur das i-Tüpfelchen letztlich auf der...
dass wir an den normalen Aufnahmetagen nicht können.
Genau. Okay, wir hatten das auch angekündigt zwischenzeitlich auf Instagram, dass wir eben letzte Woche nicht aufnehmen können, dass sich das ein bisschen verzögert. Und da gehen wir rüber zu den Grüßen aus dem Pott.
Ja, machen wir das.
Wollen wir einfach mal Grüße an all diejenigen geben, die uns natürlich vielleicht auch eine Reaktion dagelassen haben. Insbesondere an Christiane. Denn Christiane ist so ein bisschen später dazugekommen zu unseren Hörerinnen und Hörern. Also jederzeit gerne. Ihr seid jederzeit willkommen, ne? Also wir nehmen immer noch Leute auf in die Community. Also hat uns auf jeden Fall gefreut und ich lese mal kurz ein Stück daraus vor. Hallo ihr, mir kommt es sehr gelegen, wenn ihr nicht ganz so schnell seid. Ich habe euch erst kürzlich entdeckt und höre aktuell noch eure Hobbit-Folgen. Und Christiane ist über einen anderen Podcast auf uns aufmerksam geworden.
Einen sehr kleinen Podcast.
Der noch nicht so lange dabei ist.
Ja, in einem Loch im Boden, da lebt ein Podcast.
Weil er nämlich Jahre zuvor sich mit Harry Potter beschäftigt hat und jetzt neuerdings in die Welt von Tolkien und Mittelerde eingestiegen ist, nämlich über Bilbos Butze. Und sie hört eben Bilbos Butze-Folgen und liest eben die Kapitel mit den Bilbos Butze-Folgen mit und hört dann auch unsere Kapitelfolgen und kommt uns insofern rein, ja, zeitlich gesehen auf jeden Fall immer näher, denn die veröffentlichen jede Woche.
Ja.
Und wir nur alle zwei Wochen im Idealfall.
Und die veröffentlichen DKFs.
Was ist DKF?
Doppelkapitelfolgen. Also zwei Kapitel in einer Folge machen die momentan.
Würden sie jetzt eine DKF machen, dann wären sie mit dem Hobbit fertig.
Ja, ja, die haben doch. Ja, ja, jetzt am Wochenende, nächstes Wochenende kommt die letzte Hobbit-Folge von denen.
Ja?
Ja, ja.
Ich hab die neue Hobbit-Film-Folge noch nicht gehört von denen.
Okay, aber die hört ihr auch, ne?
Ja.
Ja, also ganz liebe Grüße auf jeden Fall, Christiane. Danke für deine Nachricht. Wir haben uns gefreut. Wenn du dann an dieser Folge ankommst, diese Grüße hier sind für dich. Wir freuen uns, dass du bei uns angekommen bist und hoffentlich bleibst du uns treu und dir auf jeden Fall auch weiterhin ganz viel Spaß mit Bilbos Butze.
Genau, viel Spaß.
Viel Spaß.
Und wir machen keine DKFs. Wir machen demnächst machen wir mal eine HKF.
Ja, genau, eine HKF.
Eine halbe Kapitelfolge.
Ja.
Also Elrons Rat ist auf jeden Fall eine HKF.
Ja, ganz klar. Mit 2 Stunden, das wäre ziemlich lang, weil das jetzige Kapitel, was wir heute lesen werden oder besprechen werden, hat 40 Minuten gedauert. Und das dann mehr als doppelt, das nochmal, das wäre halt ein bisschen viel.
Ja, und da steckt auch total viel drin in dem Kapitel. Du kennst es ja noch nicht.
Ich kenn's
nicht. Wir nähern uns dem Punkt, in dem du ahnungslos sein wirst.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass das mein letztes ganzes Kapitel ist, was ich gelesen habe.
Oder das jetzige, was wir jetzt besprechen.
Ja, genau, das jetzige, was wir jetzt gleich besprechen werden.
Ich glaube auch. Das kann sehr gut sein.
Wir haben, glaube ich, also du hast mir das ja damals vorgelesen. Ich glaube, wir haben Mitte des nächsten Kapitels, was wir dann 2 Wochen hoffentlich besprechen werden, abgebrochen.
Kann sein, dass ich den nächsten Teil jetzt rausschneide, aber ich frage es trotzdem mal. Weißt du noch, warum wir damals aufgehört haben zu lesen? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, mir war es einfach zu langweilig.
Falsche Antwort, wir streichen das raus. Du hattest doch bestimmt was Besseres zu tun oder so. Irgendwie wichtige Schullektüre oder Harry Potter
klar.
Band. Du durftest endlich Harry Potter Band 7 lesen oder sowas Wichtiges war es doch.
Ganz klar, ganz bestimmt. Nein, wirklich, also damals, als du mir das vorgelesen hast.
Willst du jetzt sagen, ich bin schuld?
Nein, nein.
Junge?
Nein, du bist da ganz bestimmt nicht schuld. Ich bin halt immer, wenn du mir das vorgelesen hast, bin ich immer so im Kopf abgeschwiffen. Und ich wusste dann, wir haben dann halt so ein paar Tage später immer weitergelesen. Und dann hast du nochmal so kurz erklärt, was dann so passiert ist letztes Mal. Und ich wusste es einfach nicht mehr, weil ich nicht zugehört habe.
Hört mir nicht zu.
Ich
schon irgendwie Lust. Sag,
jetzt noch mal eine Frage, die für mich persönlich wichtig ist.
Ja?
Es war ja nicht das erste und einzige Mal, dass ich dir vorgelesen habe in deinem Leben. Hast du mir immer nicht zugehört?
Doch, weil...
Also ich meine, das betrifft jetzt so einige Stunden und Tage meines Lebens kumuliert, ja? Also habe ich die verschwendet?
Also nein. Ich habe dir sonst immer zugehört.
Wieso glaube ich dir nicht?
Nee, wirklich.
Mio, wie ist das mit dir? Hast du mir schon mal zugehört, wenn ich dir vorgelesen habe? Ja?
Die Antwort kam zu schnell.
Ja, fand ich auch. Ein bisschen verdächtig.
Ich höre dir wirklich zu.
Das beruhigt mich, Mio. Dankeschön. Danke.
Nee, wirklich, beim Herr der Ringe habe ich... Also, den Hobbit fand ich super damals. Mhm. Oder ich den allein oder du mir den vorgelesen hast. In der Zeit, als ich dein Hobbit-Buch zerstört habe.
Ich wollte es gerade noch einmal erwähnen.
Da hat mir super gefallen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Kinderbuch ist. Vielleicht war ich damals zu jung für
ein
den...
Kind.
Vielleicht war ich damals noch ein Kind, als wir Herr der Ringe angefangen haben zu lesen. Und als wir den Hobbit gelesen haben, auch noch. Vielleicht lag es daran... Und dann habe ich mich halt lieber damit befasst, wie es in Harry Potter weitergeht.
Luis, mit wie vielen Jahren hat Papa dir den Herr der Ringe vorgelesen?
Ich glaube, jetzt kommt die falsche Antwort. Ich glaube, die Antwort ist nämlich 10.
Ich war 6, als er mir den vorgelesen hat.
Nee, 6 nicht. Das war ein bisschen später schon. Oder meinst du den Hobbit?
Ich glaube, den Anfang von Herr der Ringe habe ich wirklich mit 6.
Ja, das kann sein. Wir haben schon einmal angefangen damit.
Ja, guck, also kein großer Unterschied.
Ja, aber ich bin bis zum Ende von Bruchtal gekommen.
Ich bin auch bis Bruchtal gekommen beim Hobbit.
Ich meine, beim Herr der Ringe bin ich bis Bruchtal gekommen.
Okay, gut. Also du hast mir nie zugehört.
Nie nicht. Aber manchmal bin ich abgeschwiffen.
Das heißt, eigentlich hattest du in den letzten Kapiteln schon gar nicht so wirklich eine Ahnung.
Doch. Weil du hast mir dann ja immer noch mal erklärt, warum es im letzten Kapitel ging.
Liebe Eltern, liebe Miteltern, was für Schicksale müssen wir erleiden. Dann setzen wir uns so hin und lesen stundenlang, tagelang, wochenlang vor und ich habe dir nicht zugehört.
Ich wollte dich doch nicht enttäuschen.
Ja, dafür machst du das jetzt.
Ja, jetzt bist du reif genug dafür.
Oh, ihr seid gemein.
Nee.
Wie nee?
Nö.
Ich bin nicht gemein. Ja, nur der da.
Ja.
Nur dieser Schiedsrichter da.
Stimmt. Okay.
Ja.
Beenden wir das, reden wir nicht weiter darüber, nicht noch mehr Salz in die Wunde.
Ja. Papa hat doch immer... zusammengefasst, was im letzten Kapitel los war. Und Luis, vielleicht machst du es diesmal?
Für das letzte Kapitel meinst du für das Kapitel, was Bre hieß?
Nein, ein Gasthaus zum tänzelnden Pony.
Stimmt, so hieß das. Aber was ich weiß, ist, dass das 9. Kapitel war. Und dass die Hobbits nach Bre gekommen sind und dort ins Gasthaus gegangen sind, wie Mio gerade schon gesagt hat, das zum tänzelnden Pony heißt, wo sie dann auch von Gerstmann Butterblume empfangen worden sind, haben ihr Zimmer bekommen und dann sind die Hobbits auch in den Schankraum gegangen, wo sie viel erzählt haben und viele Leute auch zugehört haben. Und Frodo hat eine mysteriöse Person namens Streicher kennengelernt und ihm ist aber auch ein Missgeschick passiert, denn ihm ist der Finger...
der Finger auf den Ring gerutscht.
Der Ring auf den Finger gerutscht und das hat natürlich für Aufregung gesorgt und jetzt sind sie natürlich mehr in Gefahr als vorher, weil man weiß halt, oder die schwarzen Reiter könnten dann noch mitbekommen haben, okay, die sind hier, da ist wer mit dem Ring, den wir suchen.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Damit endet das Kapitel, das letzte endete damit.
Ja.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Kapitel, das, wie heißt?
Streicher.
Ja, dann sind wir mal gespannt, worum es darin wohl gehen wird.
Keine Ahnung. Wirklich. Auf jeden Fall ist es das 10. Kapitel. Und boah, als wir das 10. Kapitel vom Hobbit aufgenommen haben, da waren wir in den italienischen Alpen. Ne?
Ist das so?
Ja, das ist so.
Ist ja noch gar nicht so. Ja, doch, ist schon lange her. Ist schon wieder ein halbes Jahr her.
Halbes Jahr.
Aber so innerhalb unserer Podcast- Historie kommt mir das noch nicht so lange her vor.
Ja,
auch insgesamt habe ich das Gefühl, dass so die zweite Hobbit-Serie dann total schnell ging. Ich meine, im Sommer letzten Jahr haben wir ja wirklich auch so einen Sprint eingelegt und viel aufgenommen. 8 Folgen oder so. Ja, und wir sind ja jetzt auch schon seit Oktober auch fertig mit dem Hobbit.
Stimmt, ja.
Ja, und bei diesem Projekt haben wir ja gesagt, brauchen wir einen längeren Atem. Also wir sind jetzt noch nicht mal mit dem ersten von 6 Büchern durch.
Mhm. Ja. Und was ich noch weiß, wir haben uns eigentlich vorgenommen, so in der Folge so ein kleines Jubiläum zu feiern. Haben wir aber nie gemacht.
Zu der 10. Folge?
Ja.
Ja, jetzt wäre auch irgendwie doof, das nachzuholen. Ne?
Ja.
Aber wir haben das 33-folgige Jubiläum gefeiert.
Ja. Und bald kommt ja auch in etwas mehr als einem Monat kommt ja auch unser einjähriges Jubiläum.
Boah, da habe ich noch gar nicht so richtig dran gedacht. Das ist noch ein bisschen hin.
16. März oder so.
April. Am 16. April erschien unsere erste Folge. Das heißt, am 16. April erscheint unsere Geburtstagsfolge.
Ja.
Kein Druck.
Kein Druck, gar kein Druck.
Gar kein Druck.
Wir machen es nicht so viel Druck. Die nächste Folge erscheint am 16. April.
Ja!
Besser, lass es besser.
Ja, lass es machen.
Nein!
Nein, Mio, das ist die falsche Einstellung.
Das war ein Scherz.
Gut, dass ich Scherz auch so verstehe.
Ich möchte jetzt mal kurz darauf hinweisen, dass wir schon sehr lange aufgenommen haben und wir noch nicht mit dem Kapitel angefangen haben.
Ja, was erzählst du noch für so Sachen, die...
Ja, ich. Ja, okay, doch, das mit 10 habe ich gerade erzählt. Auf jeden Fall. So, ich fange jetzt mal an.
Ja.
Die Hobbits kommen ins Hinterzimmer. Doch, Merry ist nicht da, weil der ist letztes Kapitel nicht mit in den Schankraum gekommen. Und was denen dann erst auffällt, nachdem sie das Feuer angemacht haben, damit schön warm in dem Zimmer wird, fällt ihnen auf, dass Streicher mitgekommen ist.
Aber eine Frage, wie krass ist Streicher im Verheimlichen? Oder wie laut sind die Hobbits so? Oder wie unaufmerksam sind die Hobbits? Eins von den beiden.
Ja, ist ein guter Punkt. Also man könnte ja denken, ein Waldläufer kann sich vor allen Dingen gut in der Wildnis unbemerkt bewegen. Aber offensichtlich kann er das auch in Räumen sehr gut tun. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist ein echt guter Punkt. Ja, ich glaube, es liegt wirklich auch an den Hobbits, die nicht besonders aufmerksam sind in dem Augenblick.
Ja, aber Streicher kann das wahrscheinlich auch super gut. Also beides so ein bisschen.
Ja,
und Streicher kommt ja eigentlich ziemlich direkt zum Punkt und sagt, ich werde Streicher genannt und ihr, euer Freund Frodo, der wollte mit mir reden. Also darauf warte ich jetzt.
Genau. Und Streicher deutet an, er hat Informationen, die für Frodo oder für die Hobbits von Belang sind. Aber was Frodo wütend oder was Frodo nicht so toll findet, ist, dass er andeutet, dass er es nur gegen Belohnung preisgibt. Aber wahrscheinlich dachte Frodo da so ein bisschen an Geld oder so, an wirklich was, ja, an Geld wahrscheinlich.
Steht er ja auch.
Ja, ich weiß. Aber es ist nur, dass Streicher mitgenommen werden will. Streicher will so lange mitkommen, bis er von alleine sagt, so, ich gehe jetzt.
Frodo ist ja in der Situation noch so ein bisschen distanziert und abwartend. Und ich finde eigentlich so, wie er mit Streicher umgeht, wie er mit ihm redet, ziemlich cool. Ne? Also er steigt ja auch direkt in diese Diskussion ein mit genau diesem Punkt, ihr wolltet mir etwas erzählen, was von Nutzen für mich ist. Und ist ja auch nicht so sofort bereit, auf die Dinge einzugehen, die eben Streicher von ihm sich wünscht. Also er verteidigt seine Position schon relativ klar und wartet erstmal ein Stück weit ab, wer ist denn hier eigentlich mein Gegenüber?
Aber ich finde, Frodo ist da ein bisschen zu souverän. der so, ja, du kannst ihn dann noch perfekter schreiben, könnte ich dann auch denken. Halt, weil er ist mir da ein bisschen zu perfekt und geht halt nicht direkt darauf ein, was, finde ich, man auch machen sollte, wenn es so ein Gauner wäre.
Was heißt denn zu perfekt?
Ja, halt, dass er zu souverän handelt und so.
In dem, was er sagt? Hm? Und was meinst du? Gib mal ein Beispiel dafür, was zu perfekt für dich bedeutet.
Also, ich stell mal vor, du hättest heute erst so jemanden kennengelernt, auch nicht wirklich, das ist nur so eine zwielichtige Gestalt und man kommt ins Zimmer und auf einmal ist der da, dann würde ich mich erschrecken und sagen, raus. Und nicht so, ja, wer sind sie denn?
Ja, aber er sagt ja nicht, wer sind sie denn, er weiß ja, wer das ist. Pippin fragt ja das, wer seid ihr? Und Frodo hat ja Streicher schon vorher kennengelernt und das... Streicher mit ihm reden wollte, wusste Frodo ja.
Ja.
Ja, also wenn, dann ist ja hier, also finde ich, der finde es schon verständlich und ich finde es auch nicht zu perfekt, dass Frodo hier immer noch, obwohl er den ja schon kennengelernt hat, kennt er ihn ja noch nicht wirklich. Er weiß ja immer noch nicht, hat er wirklich ehrliche Absichten, hat er gute Absichten, ist es ein Gauner oder ist es kein Gauner?
Er kennt ja eigentlich nur seinen Scheinnamen, mehr weiß er nicht von Streicher bis jetzt.
Ja, ich hätte als Frodo wirklich, wenn mich erschreckt und dann gesagt, raus irgendwie. Und ich weiß nicht, ob er es getan hätte, aber das doch ein Reflex, wenn irgendjemand Fremdes in einem Zimmer ist. Was würdet ihr dann machen? Halt zum Beispiel ganz plötzlich auftauchen, wie Streicher. Würdet ihr dann wirklich so sagen, ja, lass erstmal ein bisschen reden.
Also, ich finde Frodos Reaktion hier nicht so abwegig. Ja. Er hat von Streicher diese Ankündigung bekommen. Er wollte nachher mit ihm nochmal in Ruhe reden. Und vielleicht mag er dann kurz überrascht sein, dass er wirklich einfach direkt mitgekommen ist. Aber wirklich erschrocken darüber kann er ja eigentlich nicht sein. Ja. Weil ansonsten hätte sich ja Frodo im Grunde dieser Unterredung entzogen, ja, und hätte ganz bewusst entschieden, so, ich will nicht mit dem reden. Aber hat er ja irgendwie nicht. Er hat sich ja eher im letzten Kapitel zum Schluss gefragt, wie viele Einzelunterredungen ihm noch wohl erwarten werden, bis er endlich schlafen kann, weil Gerstenmann Butterblume ja auch nochmal mit ihm reden möchte. Mhm. Also insofern verstehe ich die Reaktion. Aber ich verstehe auch, dass du irgendwie vielleicht anders reagiert hättest. Mhm. Auf jeden Fall wird das Anliegen von Streicher mitgenommen zu werden erst einmal abgelehnt und Streicher reagiert ja auch wiederum positiv darauf und sagt, ihr scheint so langsam euren Verstand wiedergewonnen zu haben und seid ein bisschen vorsichtiger, als ihr das bisher gewesen seid. Und dann fängt er an, ein bisschen was von dem zu erzählen, was er tatsächlich weiß.
Wie er uns jetzt erzählt, er hat mitgehört, als sich die Hobbits von Tom Bombadil verabschiedet haben, dass Frodo Herr Unterberg genannt werden soll. Und das findet er jetzt gut, dass sie jetzt vorsichtiger geworden sind, als sie es damals noch waren, ohne zu wissen, ob jemand in der Nähe ist. Das einfach so laut gesagt haben. Da war er schon auf der Spur von den Hobbits.
Ja, und Pippin hat jetzt sogar gefragt, werden wir vielleicht beobachtet? Und da hat er ja recht gehabt.
Und was hat Streicher gehört?
Ja, den Namen. Und dann denkt daran, dass der Name Beutin nicht auszusprechen werden darf.
Und dass sie nach Bree wollen.
Ja.
Und dass sie Angst vor den schwarzen Reitern haben, dass sie von den schwarzen Reitern verfolgt werden. Das hat er auch noch gehört.
Auf jeden Fall erfahren wir jetzt auch, dass Streicher die Person war, die nach den Hobbits über das Tor geklettert ist. Und eben kein schwarzer Reiter zum Beispiel, sondern es war Streicher. Ja. Ja, und nach wie vor ist Frodo so ein bisschen entschlossen, deshalb immer noch nicht sofort irgendwie Streicher zu vertrauen. Oh, ja, vielleicht sogar im Gegenteil. So, ja, okay, da habe ich ja noch belauscht. Und der geht so ein bisschen in Schlagabtausch. Ne? Er sagt dann, er begreift nicht, was überhaupt sein Name irgendwie hier in Bree irgendjemand was angehen soll. Aber Streicher erklärt ihm natürlich sofort, Junge, dein Name ist für einige von großem Interesse.
Zum Beispiel bei einem schwarzen Reiter.
Insgesamt finde ich den sprachlichen Schlagabtausch, das kann ich schon mal sagen, in dem Kapitel, die Dialoge finde ich wirklich gut.
Ja. Ja. Wir haben uns ja vorher, vor der Folge, so ein bisschen ausgetauscht über das Zitat und da habe ich auch was gefunden, was jetzt nicht ganz so gut war wie deins, wo zum Beispiel Frodo mit dem gleichen Wortlaut auf das reagiert, was Streicher gesagt hat. Und das fand ich dann zum Beispiel auch sehr gut, genau jetzt in der Situation, wo dann er sagt, was sollte denn mein Name hier die Leute in Bree angehen? Ich würde dir raten, mir erstmal zu erzählen, wer du überhaupt bist, was du im Schilde führst. Das fand ich sehr gut.
Genau, ich finde, also um das nochmal vielleicht im Zitat kurz vorzulesen, also Streicher antwortet ja im Grunde sowas wie, vielleicht hat Herr Beutlin einen ehrenhaften Grund, seinen Namen abzulegen, aber selbst dann würde ich ihm und seinen Freunden raten, vorsichtiger zu sein. Und Frodo reagiert ja dann im Grunde im gleichen Duktus und antwortet Herr Streicher mag einen ehrenhaften Grund haben, zu spionieren und zu lauschen, aber selbst dann würde ich ihm raten, den Grund zu erklären. Und Streicher hat auch gut geantwortet. Also diesen verbalen Schlagabtausch, den die beiden in der Situation miteinander haben, den finde ich schon von der ersten Minute des Kapitels im Grunde, wo sie miteinander reden, gelungen. Also da gibt keiner dem anderen klein bei. Auch Frodo ist nicht so sehr eingeschüchtert, dass er nicht reagieren kann. Und es wechselt auch so ein bisschen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass er Streicher stärker schon vertraut, um dann trotzdem nochmal vorsichtig zu bleiben.
Auf jeden Fall. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist Tolkien sehr gelungen in dem Kapitel.
Mhm. Ja, und das persönlich, finde ich, zieht sich eigentlich durch das gesamte Werk durch. Also das unterscheidet es auch noch von anderen Büchern. Ich lese gerade auch ein anderes Buch und obwohl ich das eigentlich sehr gerne mag, aber gerade in diesen Dialogszenen denke ich immer, ja, das ist, da kommt es manchmal zu schnell zum Punkt. Also, dass man so weiß, ah ja, darum geht's und jetzt drei Sätze und diese Vorsicht oder dieses Misstrauen ist abgelegt und jetzt weiß man, der Gegenüber ist gut oder böse und so. Und dieses, ja, man ist sich nicht sicher oder die Charaktere sind sich eben nicht sicher und es wird auch sehr glaubwürdig aus der Geschichte erzählt und das macht total Sinn. Das, finde ich, macht es in diesem Kapitel einfach aus und in vielen anderen eben auch. Streicher deutet dann auch relativ schnell an, dass er ziemlich genau weiß, worum es geht. Und er sagt ja auch, so, er wird das Geheimnis besser hüten, als Frodo es selbst tut. Was jetzt nicht so richtig schwierig ist nach dem gestrigen oder nach dem Abend.
Ja.
Und dann erzählt er eben auch von den Schwarzen Reiter und dass er weiß, dass die in der Nähe sind. Auch da ist wieder so, dass Frodo immer noch nicht so richtig bereit ist, zu sagen, ja gut, offensichtlich hast du Ahnung und offensichtlich bist du auf meiner Seite. Sondern er behauptet dann, er wüsste nicht, was ihn das angeht und überhaupt offensichtlich scheinen die Schwarzen Reiter ihn ja verpasst zu haben und alles ist gut.
Ist auch ein bisschen leichtsinnig. Hätte ich aber auch irgendwie so gedacht.
Ja, sagt Streicher dann ja auch, die werden nochmal zurückkommen und dann wahrscheinlich sogar mit mehreren, mit mehr als sie vorher waren. Und dann erzählt Streicher halt, ja, ich wollte euch schon vorher warnen, so. Ich hätte euch auch nicht geraten, in den Schankraum zu kommen, aber Butterblume wollte mich nicht zu euch lassen.
Das ist ja auch wieder ein spannender Punkt, weil das so der Moment ist, wo Frodo in meiner Wahrnehmung nach zum ersten Mal so wirklich sichtbar Vertrauen zu Streicher fasst, weil Streicher dann fragt, glaubst du, dass Butterblume was Böses im Schilde führt? Und das ist ja eine Frage, die würde man ja nur jemandem stellen, dem man selbst eher vertraut als der Person, über die man da gerade redet. Also scheint da mehr Vertrauen in Streicher zu haben in dem Augenblick als zu Butterblume. Es wechselt danach aber auch nochmal wieder. Ja. Was antwortet Streicher denn darauf? Also was denkt Streicher über Butterblume?
Er ist nicht böse.
Dass er ein von Grund auf guter Mann ist, vielleicht manchmal ein bisschen vergesslich und generell Landstreicher, Waldläufer sind im Gasthaus generell nicht gern gesehen. Deshalb wollte er ihn auch nicht zu den Hobbits lassen. Und dann erzählt Streicher halt auch noch, er kennt alle Länder zwischen dem Auenland und dem Nebelgebirge und jetzt nachdem das mit dem Ring passiert ist, dürfen sie nicht mehr auf der Straße gehen, sondern müssen querfeldein laufen. Und dafür wäre Streicher sehr gut, weil er, wie gesagt, alles in der Umgebung kennt. Und Sam schaltet sich da auch so ein bisschen ein. Sam finde ich ganz interessant in dem Kapitel, was vorher immer so ein bisschen verdeckt geblieben ist. Er hält zu Frodo, klar, aber er widerspricht dann auch ein paar Mal Frodo, zum Beispiel Meister, Chef.
Chef. Master.
Meister, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, ich würde ihn nicht mitnehmen. Ich vertraue ihm nicht. Und das finde ich an Sam ganz interessant in diesem Kapitel, dass das erste Mal auch so ein bisschen seine Meinung durchkommt. Mhm. Was, finde ich, vorher nie so richtig passiert ist. Er war immer genau derselben Meinung, wie Frodo war. Halt wie sein Meister, hatte ich
ja,
das Gefühl.
Ja, das stimmt. Wobei wir ja aus diesem Kapitel mit Gildor, als sie auf die Elben im Auenland noch treffen, oder im Kapitel danach, erfahren wir ja, dass Sam sich ja sehr früh zur Spionage gegenüber Frodo entschieden hatte.
Stimmt.
Und so durchaus da offensichtlich auch eine eigene Meinung hat und Frodo eben auch nicht alles erzählt von dem. Ja, also aber insofern hat er durchaus auch einen wirklich eigenen Charakter und ist auch auf die eine oder die andere Weise bereit, nicht, also ein Stück weit Frodo zu widersprechen, beziehungsweise auch nicht alles zu machen, nur was Frodo sagt.
Ja, aber das hat er natürlich heimlich gemacht. So. Und offen ist er eigentlich immer auf Frodos Seite.
Ich glaube, er ist ja auch auf Frodos Seite.
Ja, klar, ne? aber jetzt sagt er auch mal was so, was genau seine Meinung ist, wo es ein bisschen was von Frodos Meinung unterscheidet. Er will natürlich das Beste für Frodo. Aber sonst, was Frodo sagt, er ist der Anführer hier, er wird schon wissen, was wir machen, was er macht.
Ja, er ist nicht bereit, das hinzunehmen, war absolut richtig, das ist ein echt guter Punkt. Und das bleibt ja eigentlich sehr lange in dem Kapitel so, also dort, wo Frodo dann schon längst überzeugt ist, ist Sam immer noch so und sagt, ja, und wer sagt uns denn hier, dass ihr wirklich der richtige Streicher seid? Das kommt ja dann gleich. Also stimmt, Sam ist da, also könnte man, ist nicht nur der Gärtner, ist auch der Bodyguard von Frodo.
Ja. Ja,
jederzeit bereit, sich dazwischen zu werfen.
Hab ich auch schon so ein paar Mal gedacht.
Was mit Pippin eigentlich?
Zurückhaltend sehr. Ich würde sagen, er hört sich das alles so ein bisschen an, er guckt so, ja, was sagt der, ja, er lässt sich da so ein bisschen berieseln von.
Der ist blass in der Szene, oder? Ein bisschen, der spielt nicht so eine große Rolle.
Ja, er ist müde nachher.
Müde ist er, genau.
Ja, müde.
Wenn wir mal ganz kurz auf quasi Stopp drücken an der Stelle, bevor wir weitergehen. Ich habe einen Punkt vergessen, den ich eigentlich ansprechen wollte, und zwar als es zu diesem Punkt kommt, dass Streicher erzählt, dass er die Hobbits vor Bree belauscht hat, da erwähnt er ja eben auch, dass, du hast es gesagt, Louis, dass sie mit Tom Bombadil gesprochen haben. Und diese Person als Tom Bombadil identifizieren zu können, sagt ja eigentlich auch eine Menge aus, ja?
Stimmt.
Weil wer kennt Tom Bombadil?
Aragorn.
Genau. Also auch das, finde ich, ist eigentlich ja so ein Hinweis, den er den Hobbits gibt. Ich weiß, mit wem ihr da geredet habt. Ich kenne diese Person. Und eigentlich, finde ich, ist das auch vertrauensbildend.
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil Tom Bombadil ist ja für uns ein Inbegriff von gut. Und,
genau.
Und dass der, von dem wir nicht wissen, ob er gut oder böse ist, mit Tom Bombadil kennt oder sogar seinen Namen kennt, zeugt ja davon, dass sie eventuell schon mal miteinander gesprochen haben und vielleicht nicht und eventuell kein so schlechtes Verhältnis zueinander haben.
Ja, aber ich glaube, jeder wirklich mächtige, gute kennt Tom Bombadil.
Ja, möglich, aber es ist auf jeden Fall zeigt ja, dass es nicht um einen einfachen Waldläufer handelt. Das wäre so mein Bild davon. Ja. Also der kennt sich aus, der weiß da auch mit einer Person, die sich möglicherweise auch ein Stück weit rar macht, ja, die nicht so überall so präsent ist. Diese Person kennt er eben auch. Und wenn wir schon bei Tom Bombadil sind, muss ich nochmal auf Stopp drücken, was ich ganz vorweg sagen wollte. Wir wollen einmal über den Kettenbrief sprechen.
Den Kettenbrief, stimmt. Klar.
Ja. Also, wir haben ja vor einigen Folgen über Tom Bombadil gesprochen, haben damals die Frage von Hör die Ringe bekommen, was will uns der Autor damit sagen? Ja. Wir haben die Frage damals beantwortet, jedenfalls so gut wir konnten.
Ja.
Haben die Frage an Hör die Ringe zurückgegeben. Die haben wiederum wunderbarerweise darauf geantwortet.
Die Frage beantwortet?
Ich wollte eigentlich den Teil hier einfügen.
Kannst du ja noch machen.
Ja, glaube ich, würde ich aber sogar lassen, weil inzwischen, also ihr findet das verlinken wir in den Shownotes, gibt es in einer Folge von Hör die Ringe genau diesen Teil. Da kann man es nachhören. Verlinken wir. Ganz, ganz am Ende der Folge ist es zu hören. Und die haben es dann wiederum, nachdem sie es beantwortet haben, an den Tollcast weitergegeben, an die WG. Und die
haben ja, und die haben es dann an Tollkühn weitergegeben.
Die haben es auch sehr ausführlich beantwortet, also sehr unterhaltsam. Ist beides zu empfehlen, kann man sich, also beide Folgen empfehle ich wärmstens zu hören, die von Hör die Ringe, als auch die vom Tollcast. Und die haben es dann wiederum jetzt an Tollkühn weitergegeben, von denen ich glaube noch nicht, dass sie es beantwortet haben. Jedenfalls habe ich das noch nicht gehört.
Mios Auftrag.
Ja, Mio gibt uns sowieso Bescheid, aber...
Ja, wenn sie jetzt anfangen mit Herr der Ringe und Hobbit, dann höre ich auch wieder rein, aber gerade schalte ich ab beim Silmarillion.
Ich höre gerade die Folge über Numenor, das ist auch sehr unterhaltsam.
Eine Insel mit zwei Möhren.
Was?
Genau, so heißt die Folge.
Und Kartoffelbrei herum, nee, das habe ich mir ausgedacht.
Es gibt nur eine Insel mit zwei Bergen.
Aber
ja, das ist die Anspielung, ne?
Ja, aber das war die Insel mit zwei Möhren.
Okay.
Ja, und was mit dieser Möhre oder den Möhren auf sich hat, dafür muss man die Folge hören. jedenfalls ist es damit schon an der vierten Stelle angekommen, wo die Frage beantwortet wird. Und ich hoffe, dieser Brief wird noch weitergegeben. Ja, und ich bin sehr gespannt, was noch für spannende Antworten dazukommen. Und insofern vielen Dank an Hör die Ringe für die Initiation dieses Kettenbriefes, des ersten Tolkien-Podcast-Kettenbriefes.
Finde ich super.
Ja, ich
richtig
auch.
Cool.
Und ja, vielleicht, liebe Podcast-Kollegen, schickt uns doch mal eure Ausschnitte aus euren Folgen, aus euren Episoden, sodass wir vielleicht daraus eine Zusammenstellung machen können. Schneiden wir alles hintereinander, sodass... die interessierte Hörerin sich nochmal anhören kann, was die einzelnen Podcaster zu dieser Frage zu sagen haben.
Ja. Ja, ist doch eine super Idee.
Ja, vielen Dank und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Okay, also damit von Tom Bombadil zurück
zu Streicher.
Vorspulen. Perfekt.
Jetzt kommt ja das Zitat, was ich am Anfang gesagt habe oder vorgelesen habe ins Spiel. Ne? Also Sam sagt, nee, bitte, lieber Herr, nimm den nicht mit, dem vertraue ich nicht. Und Frodo antwortet eben genau mit diesem Zitat letztlich darauf, dass er doch geneigt ist, Streicher zu vertrauen.
Ja. Und dann kommt auch schon Butterblume rein, denn er hat sich erinnert. Er wollte noch den Hobbits Gute Nacht sagen, aber er hat sich auch erinnert. Nämlich, er hat vor drei Monaten, einen Brief von Gandalf bekommen und den Auftrag, dass er nach Beutlin bzw. Herrn Unterberg Ausschau halten soll. Den Brief sollte halt eigentlich ins Auenland bringen lassen, damit er halt Frodo früh erreichen kann, rechtzeitig. Er hat aber keinen gefunden, der den Brief mitnehmen will, mitnehmen kann. Und von seinen Leuten kann er halt keinen entbehren. Und dann hat er ihn irgendwann vergessen.
Wenn er von seinen Leuten keinen entbehren kann, dann finde ich, hat das tänzelnde Pony wieder zu wenig Personal. Habe ich doch schon mal gesagt.
Ja, könnte man so. Wobei, ne, das gehört sicherlich nicht zu den Hauptaufgaben vom tänzelnden Pony.
Ja, aber ich finde es trotzdem so. Zu wenig Personal. Es gibt einmal Noob, der irgendwie der Hobbit-Kellner wäre, dann Bob der Stallmeister und dann, wie heißt der noch, Butterblüm, der alle bedienen muss. Ist ein bisschen wenig, oder?
Ja, wobei, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Personal man braucht für so ein Gasthaus eben an der Grenze zum Auenland. Keine Ahnung. gute Frage. Aber ich finde es ja, also dieser Gerstenmann Butterblume ist schon, ja, das muss man sich auch erstmal trauen, finde ich, ne? Also so einen Auftrag entgegenzunehmen und dann konnte ich niemanden finden, am nächsten Tag nicht, einen Tag danach auch nicht und dann habe ich es auch ganz vergessen. Und Gandalf sagt ja, also bei der Frage, ob er am nächsten oder am übernächsten Tag jemanden finden kann, antwortet oder bittet Gandalf ihn ja explizit, am nächsten Tag jemanden zu schicken. Also, dass schon der übernächste Tag zu spät ist, war ja eigentlich deutlich. Ja. Und trotzdem so richtig wichtig hat Gerstenmann Butterblume das offensichtlich dann doch nicht genommen.
Doch, er wollte es ja finden.
Naja, aber was hat er denn dafür getan?
Er hat Leute gefragt, hier willst du einen Brief ins Auenland bringen.
Ja, aber trotzdem hat er das nicht gemacht. Und er hat diesen Auftrag ja unter den Bedingungen angenommen, dass er am nächsten Tag jemanden schicken wird.
Auftrag nicht erfüllt.
Ja.
Ja, und ich muss an der Stelle muss ich noch mal einen anderen Punkt benennen, wo ich echt ein bisschen grantig auf Gerstenmann Butterblume bin.
Erzähl.
Ganz kurz zu dem Punkt zurück. Ja, also Streicher und Frodo sind in der Diskussion, vertrauen oder nicht vertrauen. Und Frodo beginnt ja jetzt ihm zu vertrauen, fordert ihn aber auf, seine Geschichte zu erzählen. Wer bist du? Ne? Warum verstellst du dich? Und Streicher antwortet darauf so mit, hier, Achtung, jetzt kommt meine Geschichte. Und zack, da kommt Gerstenmann Butterblume rein und wir hören die Geschichte nicht. Ich will die Geschichte hören.
Unnötig.
Stell mal vor, wir hätten jetzt seine Geschichte gehört, ja. Was der alles erzählt hätte.
Ja, eben. Und wir als Leser erfahren es nur nicht, weil so ein trotteliger Gastwirt da reinkommt.
Der hätte den...
Für einen Brief, den er hätte vor 3 Monaten
genau. Abschicken
können. Ich glaube, Tolkien war einfach zu faul, diese Geschichte aufzuschreiben.
Ich glaube, man kann Tolkien viele Vorwürfe machen, aber dass er zu faul war, nicht. Ich finde das gemein.
Was? Immer dieser Butterblume.
Dass wir diese Geschichte nicht hören an dieser Stelle.
Stimmt. Das wäre voll krass, dann so... ja, ich bin Prinz.
Ich dachte gerade, als du angefangen hast mit P, ich bin eigentlich ein Polizist.
Dann bitte.
Bitte?
Ja.
Was?
So ein Bitte ist so ein Auenland-Polizist.
Ja. Ach so, ja, stimmt.
Du hast recht, sehr gut. Sehr gut aufgepasst bei der Prolog-Folge.
Nee, das kommt noch mal wann anders vor, richtig. Aber da geht's noch nicht.
Das dauert noch einen Augenblick.
Noch einen Augenblick.
Ja, also, und Butterblume ist fürchterlich zerstreut und er kommt, braucht ewig, um auf den Punkt zu kommen, dass er diesen Brief vergessen hat.
Ja, dann liest er den richtig krassen Brief vor, nämlich so.
Ja, bevor er den Brief vorliest, erfährt ja, oder wird ja für Gerstenmann sichtbar, dass auch Streicher da ist. Und dann geht es ja auch so ein bisschen um dieses Streicher- und Gerstenmann-Butterblume-Ding. Ja? Also offensichtlich vertraut Gerstenmann-Butterblume ja Streicher nicht und guckt ihn ja auch seltsam an und so. Und Streicher ist ja auch nicht wirklich gnädig zu zum Gastwirt. Das finde ich auch. Auch ziemlich derb so, ne? Was sagt er denn zu ihm eigentlich?
Wem würdest du denn vertrauen? Einen fetten Gastwirt, der seinen eigenen Namen vergessen würde, wenn die Leute ihn nicht den ganzen Tag rufen?
Ja, das ist krass. Schon hart, ne?
Ja,
das ist
aber echt, ich find's auch lustig.
Das ist echt ein Diss.
Daher.
Du würdest deinen eigenen Namen vergessen, wenn ihn die Leute nicht den ganzen Tag rufen.
Das Das ist schon sehr hart, dass ich Streicher das erlauben kann.
Ja.
Also, wenn ich da Gersten am Butterblumen wäre, sofort Hausverbot. Raus.
Ja, stimmt. Er könnte ja sagen, raus.
Ja, das traut er sich nicht.
Gegen den nicht.
Hat er zu viel Angst.
Er sieht seine Klinge, die abgebrochen ist.
Das weiß er ja nicht.
Ja, okay. Aber der sieht eine Klinge.
Ja, ob er die sieht, also er mag das wissen, weil er ja nicht das erste Mal da ist, aber die Hobbits sehen das ja erst später. Aber er widerspricht ja auch gar nicht, ne? Also er sagt ja nicht, ey, das ist unfair, was du da über mich sagst, ich kann meinen eigenen Namen behalten.
Also, er denkt, ja, das könnte sogar stimmen.
Ja, das ist voll dumm.
Nein, der ist sehr zerstreut. Ich mag ihn trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, es ist schon hart.
Ja, wirklich. Also,
vor allen Dingen, er vergisst es ja wirklich dann diesen Brief auch nicht mal um eine 3, 4, 5 Tage oder so, sondern der bleibt ja echt
3 Monate
lang da liegen.
Ja, ja.
Ja, so jetzt darfst du gerne zu dem Brief kommen, wenn du magst.
Ja, ich finde ihn nämlich richtig cool. Ich muss mir noch ganz kurz was anschauen. Okay, weil es ist irgendwie eine halbe Seite wirklich Brief, dann ist irgendwie PS, PPS und so weiter.
Und PPPS.
Ja.
Und Gandalfs Zeichen.
Ja, was ich sehr cool finde, dass die Rune abgedruckt ist.
Stimmt.
Und zwar 4-mal.
Ja.
Aber, stimmt, ja.
Aber das sind so komische Punkte.
Ja.
Die gehören zu Gandalfs Rune.
Ja, und warum sind die dann da nicht drauf, auf den kleinen Abbildungen?
Ich denke mal, weil es einfach zu klein ist dann.
Das ist einfach nicht druckbar gewesen, die Punkte dann noch dazu.
Ja, ich vermute mal, dass Gandalf tatsächlich gar nicht auch das ist so abgedruckt ist, wie er das auch gemacht hätte. Er schreibt wahrscheinlich diese Punkte nicht immer dazu. Nur beim letzten Mal, als es um die große, wirklich, wahrscheinlich hat er die letzte Rune besonders schön gestaltet. Mhm. Und dann hat er eben auch die Punkte dazu gemacht.
Halt so wie liebe Grüße, Gandalf. Halt dann seine Rune, würde ich denken.
Ja, die Rune heißt ja Gandalf,
bedeutet ja,
der
Gandalf. Genau.
Ach, bedeutet die sogar Gandalf? Ich dachte, das wäre die Rune G einfach.
Ja, ja, die für Gandalf steht.
Ja.
Aber warum er die Punkte mal macht und mal nicht macht, das weiß ich nicht. Ich vermute, das ist eher so, ne, schnell im Text und gemacht oder dann eben einmal sehr ausführlich und komplett gezeichnet. Aber ich kenne mich tatsächlich mit den Schriftzeichen nicht aus, von daher kann ich das nur mutmaßen. Was steht denn in dem Brief, Mio?
Ja, ungefähr so, ja, du sollst am Juni jetzt weggehen.
Wann soll er weggehen?
Am Juni.
Nee, spätestens bis Ende Juli, ne?
Ja, spätestens bis Ende Juli und nicht im September.
Wann ist er denn stattdessen tatsächlich aufgebrochen?
In der letzten Septemberwoche.
Ja. Irgendwie am
23. September.
23.
Das heißt, de facto mindestens 2 Monate später, als Gandalf in dem Brief ihm geraten hat, aufzubrechen.
Ja.
Lange Zeit.
Das heißt ja eigentlich, wenn wir jetzt 3 Monate danach sind, als Gandalf den Brief gegeben hat. Und das muss ja dann vor Juli gewesen sein.
Ja.
Genau.
Ende Juni muss es dann ungefähr gewesen sein.
Das heißt, ja dann, die sind jetzt deutlich weniger als 1 Monat unterwegs. Weil, guck mal, 3 Monate. Von Juli, angenommen jetzt Anfang Juli. Juli und dann August und September. Sind schon 3 Monate. Das heißt, eigentlich hat Gerstmann und meine Butterblume, sage ich jetzt einfach mal, bin ich jetzt einfach mal dreist, den Brief 4 Monate liegen lassen. Anstatt, wie er sagt, 3 Monate.
Ja, nee, man muss es vielleicht andersrum rechnen. Man muss sich vielleicht anschauen, wann, also die 3 Monate können ja durchaus stimmen, wenn wir jetzt mal zurückrechnen, was für ein Tag heute ist in Bre. Also wir haben jetzt tatsächlich Ende September. Die sind noch nicht lange unterwegs. Wir haben den 29. September, beziehungsweise den 29. auf den 30. September. Das heißt, sie sind jetzt eine gute Woche unterwegs.
Erst eine Woche.
Eine Woche.
Ja.
Das kommt mir so lange vor.
Ja.
Wirklich, weil wir sind losgelaufen. Wir sind über den Brandywein-Fluss gelaufen. Wir waren beim Bauer Maggot. Wir sind durch den Düsterwald.
Aber beim Bauer Maggot haben sie ja keinen Tag, nur ein paar Stunden verbracht.
Ja, aber...
Sie haben danach nur eine Nacht. Also wir können ja mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Nächte wir im Auenland haben, aber das war ja nicht mehr als, wir haben, glaube ich, eine Nacht im Freien geschlafen, dann eine mit den Elben, weiß gar nicht, vielleicht noch eine dritte. Dann waren sie beim Bauer Maggot, da sind sie aber auch nur tagsüber gewesen, haben dann in Krickloch übernachtet, das ist die vierte Nacht, sind von da aus ja sofort in den alten Wald, sind da ja von Tom Bombadil gefunden worden. Bei Tom Bombadil haben sie 2 Tage verbracht, einen Tag Hügelgräberhöhen. Ja, und dann sind sie eben hier hingekommen.
Stimmt. Also das kommt mir wirklich so lange vor. Und es sind einfach nur eine Woche.
Ja, eine Woche.
Ja, da kann man mal sehen. Wenn man viel macht in der Woche, passiert eine ganze Menge. Dann kommt einem das sehr lange vor. Oder wenn man eben wenig tut, dann hat man nicht das Gefühl. Ja, also glaube ich, die 3 Monate stimmen schon. Das scheint mir schon realistisch zu sein.
Ja, ja, jetzt, wo du es sagst. Ja.
Auf jeden Fall haben sie 2 Monate Verzögerung im Vergleich zu dem Zeitpunkt, den Gandalf für den spätesten Aufbruch empfohlen hatte.
Ja, aber es liegt an Gerstenmann Butterblüm.
Genau, der ist schuld. Und er bietet nicht mal ein Freigetränk oder so an, sagt, das ist irgendwie meine Schuld, kann ich euch noch ein Getränk bringen?
Unmöglich.
Das machen die doch immer in so Gaststätten, wenn die was falsch machen.
Eigentlich pro Tag 1 Freigetränk.
Auch das ist nicht viel mehr als 1, weil sie ja nur eine Nacht bleiben. Nein, er bietet natürlich was anderes an.
Pro versäumte Nacht.
Also, ach so.
Also 3 Monate, für 3 Monate.
Ja, aber er bietet ja was anderes an.
Seine Hilfe.
Genau. Und das, obwohl er was jetzt erfährt von Streicher?
Dass er nicht viel helfen kann.
Weil, warum? Wer ist quasi der Feind? Was sind die? Er erfährt hier doch, dass diese schwarzen Reiter...
aus Mordor kommen.
Ich merke schon, während der Schule wäre ich nicht so richtig gut aufgehoben. Ich stelle immer die falschen Fragen.
Was?
Ihr könnt auf meine Fragen nicht so gut antworten.
Ja, ja, aber das ist doch so, die schwarzen Reiter kommen aus Mordor.
Ja, ja, ja. Ja, aber meine Frage davor, die war offensichtlich nicht so, dass ihr wusstet, worauf ich hinaus möchte.
Ich hätte darauf geantwortet.
Aber hast du nicht?
Ja, Mio hat ja gesprochen und nicht ich. Der hat mich ja dreist im Luftholen abgebrochen. Der hat mir die Luft zugeschnürt. Das ist, das könnte man als versuchten Mord werten.
Wieso brauchst du denn Luft?
Keine Ahnung.
Was soll das?
Was soll das?
Also Gerstenmann Butterblum erfährt die schlimmste Nachricht, die Bree jemals erreicht hat.
In seinem Leben? In seinem Dasein?
Ja, wie alt ist er denn?
Ich glaube, sogar überhaupt meint er.
Ja.
Und trotzdem will er helfen.
Genau, Butterblume steht dann halt auch unter Schock. Genau, wie du sagst, er will aber trotzdem helfen. Und seine Hilfe, die er halt anbieten kann für diese Nacht, ist halt erstmal, dass er und seine Leute Wache stehen werden, dass kein schwarzer Reiter hier reinkommt, dass sie die schwarzen Reiter sehen, falls sie hier vorbeikommen.
Ich muss nochmal zurückspringen, sorry. Wir sind so ein bisschen, ja, inkonsequent.
Okay.
Wir haben eben über den Brief gesprochen. Was steht denn noch in dem Brief? Wir haben nur einen Punkt herausgegriffen bisher. Was steht denn noch drin?
Ja, ein Gedicht, was Aragorn, den Namen, zugehörig ist. Soll ich kurz mal vorlesen?
Sehr gerne.
Unbedingt. Nicht jeder Verirrte verliert sich, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Die tiefe Wurzel erfriert nicht, was alt ist, wird nicht zum Gespenst. Aus Schatten ein Licht entspringe, aus Asche soll Feuer lohn, heil wird zerbrochene Klinge, der Kronlose steigt auf den Thron.
Und in der Karu-Übersetzung heißt es, nicht alles, was Gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert, verloren. Das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren. Aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor. Heil wird geborstenes Schwert und König, der die Krone verlor.
Aber diese Lorbeeren können wir nicht Karu zuschreiben. Weil das hat eine andere Übersetzerin gemacht.
Stimmt, sehr gut. Aber ich weiß leider den Namen nicht gerade. Du? Hast du zufällig den Namen der Gedichtübersetzerin parat?
Ich glaube, das steht bei mir irgendwo. Weil manchmal sind doch Gedichte daraus übernommen.
Ja, aber jetzt ist ja ein Unterschied.
Ja, manche Gedichte sind übernommen.
Also ich weiß den Namen der Übersetzerin nicht. Das müssen wir dann mal nachliefern. Hm? Aber was steht denn noch in dem Brief? Also das Gedicht, ja, aber das ist ja, das ist ja schon das PPS. Und das verweist ja wiederum auf etwas, was in dem eigentlichen Hauptteil des Briefes auch drin steht. Was ist denn noch da drin in dem Brief?
Außerdem steht da drin, dass sie Streicher vertrauen können und als Beweis, dass es der echte Streicher ist, soll er seinen Namen liefern, seinen echten Namen, der ist nämlich Aragorn.
Und es steht noch drin, dass, Frodo den Ring nicht benutzen soll. Hat er gut eingehalten, oder?
Ja, aber er hatte den Brief ja auch nicht.
Ja, liegt wieder alles an Gerstenmann Butterblume.
Na, dieses Missgeschick wäre ihm, glaube ich, auch passiert, wenn er den Ring, wenn er den Brief bekommen hätte. Ja. Sei denn, sie wären wahrscheinlich tatsächlich nicht rübergegangen in den anderen Schankraum. Das könnte sein. Ja, und Gandalf droht natürlich Butterblume Strafe an für den Fall, dass er den Brief nicht abschickt, was ja eigentlich nur, ich meine, was ist das für eine Information in dem Brief? Also für Frodo ist das ja, also wenn er den Brief im Auenland bekommen hätte, hätte er denken müssen, hä, was will dieser alte Mann von mir? weil es ist ja dann unerheblich und jetzt in dem Fall ist es eigentlich auch zu spät. Es ist also keine wirkliche Information für Frodo, sondern eher für uns Leser, würde ich mal sagen. Also man merkt ja so ein bisschen, wie tickt Gandalf so. Aber die Strafe, die er für Butterblume irgendwie da ankündigt,
ist eine Kopfwäsche.
Ja, also.
Was ist das denn?
Hätte ihm wirklich wenigstens androhen können, ne, dass er ihn verwandelt oder sonst irgendwas. Oder das Bier sauer werden lässt, so wie Gerstenmann Butterblume ja befürchtet.
Ja.
Sowas wäre konsequent.
Oder das Bier halt irgendwie zu Wasser machen würde.
Ja.
Ich glaube auch, aber auch, dass Gandalf so ein bisschen darauf spekuliert, dass Frodo den Brief eventuell laut vorliest und Gerstenmann Butterblume da mithört. Und dann hört, ja, ich drohe, wenn der den Brief nicht rechtzeitig abgeschickt hat, dann kann er was erleben.
Ja, aber das würde ja wieder davon ausgehen, dass Gandalf schon damit rechnet, dass Butterblume den Brief nicht rechtzeitig abschickt.
Ja, aber
was wiederum bedeutet, dass ihm die Nachricht nicht so wichtig sein kann.
Aber das ist ja nichts anderes, als wenn er auch so reinschreibt, auch wenn er es nicht laut vorlesen würde, dass er damit rechnet oder die Möglichkeit, dass er denkt, es könnte sein, dass er den Brief nicht rechtzeitig abschickt.
Ja, aber warum zieht er die Möglichkeit überhaupt in Betracht? Warum sucht er sich dann nicht jemand anderen? Ein Adler oder so.
Stimmt. Ja, die sind ja nicht da in der Nähe.
Der macht dann einfach, Motte, komm her. Das ist ein Film. Wie kommt
das im Film?
Motte, komm her.
Ja. Dann kommen die Motte, die Adler also, kommen.
Wenn du einen Adler brauchst, such dir zunächst eine Motte. So, so funktioniert das.
Motte, komm her.
Ja, also irgendwie, er kennt doch so viele Leute und er hat doch bestimmt viele Möglichkeiten. Und dann...
Er hätte einfach Streicher schicken sollen.
Der war ja nicht da. Sagt Streicher ja auch, dass er nicht da war.
Ach so.
So, also ich habe euch jetzt genug mit dem Brief gequält. Ihr habt jetzt genug von dem Brief preisgegeben. Und alle anderen, die wirklich wissen wollen, was sonst noch so drin steht, so lange ist er aber nicht, müssen das Buch halt lesen.
Ja.
Was passiert denn noch? Wie geht's weiter?
Und dann fällt denen halt auf, okay, Mary fehlt. Mary ist immer noch nicht da. Und sie machen sich dann natürlich Sorgen. So, was ist passiert? Ist irgendwas passiert? Seit wann fehlt der denn schon? Und da sagt Gerstenmann Butterblume halt auch, okay, ich schicke wen raus zum Suchen.
Was nach dem Brief passiert, ist ja, also Frodo liest den Brief für sich, gibt ihn an Sam und Pippin. Und er fragt dann ja, Streicher im Grunde, warum hast du uns nicht gesagt, dass du ein Freund von Gandalf bist und so weiter und so fort. Und Streicher sagt aber nochmal, hätte das irgendwas geändert, ihr hättet mir doch auch dann nicht vertraut und außerdem hatte ich irgendwie auch ein bisschen gehofft, dass ihr mir um meiner selbst willen vertrauen würdet, aber offensichtlich spricht mein Äußeres eben gegen mich und Pippin ist dann ja so, ja, du siehst auch wirklich nicht so richtig gut aus. Und vermutet dann aber, dass er bald ähnlich aussehen wird, wenn sie einige Tage eben durch die Wildnis gewandert sind.
Ja.
Aber Streicher sagt dann ja auch, nee, also dafür musst du schon deutlich länger als nur ein paar Tage, Wochen, Monate oder Jahre durch die Wildnis laufen. Also wie lange macht er das?
Vielleicht so 87 Jahre.
Nee, also ich weiß, die Zahl kommt nicht von ungefähr. Nee, aber das kann ja nicht sein. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie lange wirklich. Wir wissen ja, dass er die ersten 20, ja, also die, im Grunde die ersten 20 Jahre lang auf jeden Fall nicht, das nicht gemacht hat. Danach war er ja in Gondor und in, also er war ja, ne, mit 2 Jahren ist er nach Bruchtal gekommen. Da war er, glaube ich, dann bis er 20 war auf jeden Fall. Dann war er irgendwann in
Gondor
und in
Rohan
unterwegs, danke. Und von da aus ist er dann ja, hat er sich diesen, glaube ich, neuen Abschnitt seines Lebens zugewandt. Aber wie lange das jetzt her ist, weiß ich leider nicht. Muss ich nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall braucht es länger als ein paar Jahre, um so auszusehen wie Streicher.
Und dann glaubt Frodo auch endgültig Aragorn. Aragorn, okay, du bist von Gandalf geschickt worden. Gandalf hat dir erzählt, dass er was Gefährliches zu tun hat. Deshalb bist du hier. Ich glaub dir.
Wer glaubt ihm denn immer noch nicht?
Sam. Sam, seine eigene Meinung, wie ich eben gemeint habe.
Der so, und was ist, wenn ihr den echten Aragorn umgebracht habt und seine Kleidung angelegt?
Und die Antwort dann von Streicher oder Aragorn ist dann, ja, dann hätte ich auch dich schon längst umbringen können. Und wie du siehst, habe ich das nicht getan. Und auch den Ring hätte ich schon längst an mich bringen können. Und dann gibt es so einen kleinen gruseligen Moment für die Hobbits da. Denn Streicher scheint immer größer zu werden. Also er steht auf und scheint groß zu werden. Und er zieht sein Schwert. Was dann aber abgebrochen ist.
Nur eins. Die sind im Hobbitzimmer. Aragorn steht auf. Wenn ihr will, fällt dir was auf? Hobbits sind 93 Zentimeter groß und Aragorn ist wahrscheinlich 2 Meter 98 oder so.
So groß wird er auch nicht sein.
Dann eben 1,80 Meter ist der Mann. Dann wahrscheinlich.
Ja, 2 Meter 93. Ah nee, dann doch lieber 1,80.
Ja, 1,80. Und das ist schon ein großer Unterschied zu 93 Zentimetern.
Er ist bestimmt mindestens doppelt so groß wie der Hobbit. Das glaube ich auch.
Ja.
Aber ich glaube, es ist, was hier beschrieben ist, wird nicht nur dem tatsächlich diesem Punkt geschuldet sein, dass er wirklich einfach größer ist, sondern er scheint ja noch mal zu wachsen. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Ja, ich auch. Vor, der würde wirklich wachsen. Dann würde sein Kopf irgendwie durch die Hobbitzimmer ragen.
Genau, und so dann hat auch Sam so keine richtige Antwort mehr. Ich glaube nicht, dass er so richtig überzeugt ist. Ja. Aber er hat halt, ja okay, Mist, ich kann nichts mehr sagen.
Ja, und dann finde ich Aragorn auch ganz cool, weil er da meint, so mit Sams Erlaubnis ist die Angelegenheit damit erledigt.
Und auch nur so, damit es nicht zu viel anzufangen, Nasam oder so, halt mit dem zerbrochenen Schwert.
Aber was sagt er denn eben auch noch zu dem Schwert?
Es wird bald repariert werden, es wird bald neu geschmiedet werden. Und dann wird halt Pippin müde, was ich eben auch schon gesagt habe. Er möchte jetzt gerne ins Bett. Dann wird noch einmal gesagt, wohin es denn jetzt gehen soll. Denn es soll in Richtung Wetterspitze gehen. Und dann hören sie Schritte auf dem Gang und Merry kommt hereingestürmt. Und dann natürlich die Frage, wo warst du? Und die kommt von Streicher. Merry ist da total überrascht. Wer ist denn das? Er erschreckt sich auch. Und Frodo beruhigt ihn aber. Ja, erzähl weiter.
Nein, der sagt auch noch, ich erzähl dir gleich, wer das ist. Macht er es? Nein.
Ja, im nächsten Kapitel bestimmt.
Kriegen wir das mit? Nein.
Merry erzählt uns dann, also den Hobbits, ja, er ist rausgegangen, als sie schon eine Stunde lang in dem Schankraum waren, ist dann ein bisschen durchs Dorf gelaufen und stand dann da rum. Er hat eine schwarze Gestalt gesehen, die vermutlich ein schwarzer Reiter war. Die ist dann aber auch sofort wieder verschwunden. Mary ist hinterher, konnte aber nicht genau, hat nichts mehr herausgefunden über den schwarzen Reiter. Dann ist er noch kurz vorm Haus in Ohnmacht gefallen, wo ihn dann der Abgesandte von Butterblume gefunden hat.
Naja, also nichts herausfinden konnte. Also das muss man ja schon vielleicht nochmal ins richtigen in Zusammenhang bringen. Er hat diese schwarze oder diese dunkle Gestalt gesehen, unmittelbar in der Nähe des tänzelnden Ponys und folgt dieser Gestalt dann bis zum Osttor, hört dort zwei Stimmen und kann aber nicht weitergehen im Grunde und will sich eigentlich wieder davon verabschieden und wieder zurückgehen. Und in dem Augenblick kommt ja letztlich was über ihn und er fällt in Ohnmacht.
Ah, das ist nicht vom Gasthaus, das ist am Osttor, dass er ohnmächtig wird.
Genau, das ist im Grunde genommen an dem letzten Haus, in der Nähe des letzten Hauses vor dem Osttor. Oder er sagt, er ist in Richtung Osten gegangen, bin mir gerade nicht ganz sicher, weil ich meine, glaube ich, wer ist das, Kunz oder so? Also in meinem Buch heißt der ja Kunz, bei euch heißt der, glaube ich, Bob.
Nob.
Oder Nob, Nob oder Bob. Keine Ahnung. Jedenfalls, einer von den beiden Hilfsleuten findet ihn ja. Und ich meine, er sagt, er findet ihn am Südtor, in der Nähe des Südtores. Auf jeden Fall ist er dieser schwarzen Gestalt gefolgt und hört eben Stimmen von zwei Personen. Und dann kommt eben dieses merkwürdige Gefühl über ihn. Ja, und diese, also, der bleibt jetzt mal bei Nob oder Kunz. Sieht ja eben von der Ferne aus, dass da etwas auf dem Boden liegt und zwei Gestalten scheinen ihn aufzuheben, scheinen etwas aufzuheben. Also mit anderen Worten, ich glaube, der war ganz kurz davor, dass Mary gefangen genommen worden wäre von diesen zwei Personen und hat ihn also quasi gerettet.
Ich habe gedacht, die wollten einfach mal durchsuchen, ob da in seinen Taschen vielleicht so ein kleiner Ring versteckt wäre.
Ja, auch eine mögliche Erklärung gebe ich zu, aber dafür hätte man ihn ja nicht aufheben müssen. Also ich glaube, sie hätten ihn mitgenommen.
Aber lassen Sie sich von einem Hobbit einschüchtern?
Nein, aber...
Die wollten wahrscheinlich einfach nicht gesehen werden.
Ja. Und dann wird halt dann nochmal zum Abschluss gesagt, dass sie wahrscheinlich sicher jetzt im Gasthaus hier sind, denn wenn die schwarzen Reiter es nicht unbedingt nötig haben, wenn es nicht kurz vorm Ziel ist, wo die Hobbits hin wollen, dann werden sie in kein Gasthaus kommen, wo auch noch andere Gäste sind.
Und sie verbarrikadieren sich eben in dieser kleinen Gaststube, schlafen nicht in den Hobbit-Zimmern. Streicher und, weiß ich nicht, Hinz oder Kunz bereiten eben diese Zimmer der Hobbits entsprechend vor, für den Fall der Fälle, dass die schwarzen Reiter dort eindringen würden und bilden unter den Decken quasi Hobbit-Körper nach. Und so verbringen eben Streicher und die Hobbits die Nacht in der kleinen Gaststube.
Darf ich kurz vorweggreifen? Es war doch die richtige Entscheidung, das zu machen, ne? Dass sie nicht in den Hobbitzimmern schlafen, oder?
Mhm. Eindeutig.
Okay, dankeschön, das wollte ich wissen.
Weil man kennt ja auch manchmal auch die Szenen aus dem Film. Und das sieht sehr brutal aus, was sie da mit diesen Betten machen. Und wäre das mit Menschen passiert, ich glaube, dann gibt es auch keine Beerdigung mehr.
Okay.
Ja, damit sind wir am Ende, oder? Ja,
genau, würde ich auch sagen. Ich habe keinen Punkt mehr, außer Kapitel Bewertung.
Ja, Mio, fang an.
Okay. Ich fand das Kapitel sehr gut, obwohl es ein Laberkapitel war. Ich fand cool irgendwie, dass man auch Streich jetzt kennengelernt hat und ich mag das Kapitel einfach und ich gebe ihm eine 8 von 9.
Wie wir jetzt eben auch schon so ein bisschen besprochen haben im Kapitel, diese Dialoge finde ich super. Also auch wie Frodo antwortet, das Beispiel, was ich eben genannt habe, was Papa vorgelesen hat, echt cool, wie kühn, ja, wie, oder souverän Frodo damit umgeht, finde ich echt super. Und was ich auch mag, ist, dass wir so ein bisschen, ja, dann nochmal nochmal eine Einwendung bekommt von Sam und dann, dass Aragorn sich dann da wieder erklärt, okay, wir glauben dir, aber erzähl nochmal das, könntest du nicht doch irgendwie anders sein? Ich finde dieses Hin und Her extrem gut geschrieben. Das gefällt mir echt gut. Ich würde dem Kapitel, sage ich ehrlich, ich muss eine 9 von 9 geben.
Wow.
Deine erste.
Ja.
Respekt.
Ja, danke schön.
Echt überrascht, ja, tatsächlich.
Stimmt. Und vielleicht jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch gar nicht, aber wie kann es denn sein, nach einem Kapitel, das wir beide zu lesen aufgehört haben, nach einem Kapitel, was ich so gut fand.
Ja. Hättest du mir damals zugehört, wäre es nicht passiert.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Ja.
Ich sollte an meinen Leseskills arbeiten, dann passiert mir das nicht mehr.
Louis sollte an seinen Zuhörskills arbeiten.
Ach ja. Ja, finde ich richtig cool. Also beeindruckt mich und hat überrascht mich, dass du so das Kapitel so gut findest. Hast du noch was zu deiner Bewertung hinzuzufügen?
Nein, 9 von 9 glatt, einfach perfekt.
Okay, super. Ja, also ich habe ja auch schon vorweggenommen, auch ich mag dieses Kapitel wieder und ich hatte ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ich mag die Figur Streicher eben einfach sehr gerne und auch dieses Kapitel hier trägt für mich einfach dazu bei, weil man spätestens in diesem Kapitel eigentlich ja wirklich in diese Ahnung versetzt wird, wir haben ja es nicht mit einem einfachen Waldläufer zu tun. Wir erfahren auf jeden Fall so ganz unterschiedliche Dinge. Er kennt Gandalf, er kennt Tom Bombadil. Frodo weist darauf hin, dass er mit ihm unterschiedlich redet. Er ist wie einer von den Bremenschen, dann ändert sich Sprache und Tonalität. Er kennt sich sehr gut aus in der Welt, das behauptet er jedenfalls. Er sieht auch so aus, als man das ihm glauben müsste. Es gibt nicht nur diesen mysteriösen Namen Streicher, es gibt auch einen weiteren Namen, seinen richtigen Namen Aragorn. Und es wird sowas wie das erste Mal, glaube ich, im Herr der Ringe, sowas wie die Abstammung mit hinzugenommen. Aragorn, Aratorns Sohn. Es gibt Verse, die zu diesem Namen genannt sind. Es gibt ein mysteriöses Schwert und er kündigt an, dass bald die Zeit gekommen ist, in der dieses Schwert neu geschmiedet werden oder repariert werden wird. Was ja, wenn man dem Gedicht folgt, auch wiederum sogar auf noch viel Größeres hindeutet. Und das, finde ich, enthält so viel für diese Figur, so viel Spannendes und noch vielversprechendes. Das, allein das finde ich großartig. Dann die Dialoge, ich will das nicht wiederholen, du hast es genau gesagt, ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Dann haben wir diesen absolut vergesslichen und auch zerstreuten Gastwirt, dem man in dem Augenblick, so glaube ich, so richtig an die Gurgel gehen kann, wenn der reinkommt und sich eigentlich für irgendwas entschuldigen will und er kommt aber irgendwie nicht zu Potte und kommt nicht mit der Sprache heraus. Worüber redet er denn eigentlich? Bis er irgendwann kommt, ja, ich habe den Brief nicht abgeschickt. Gandalf, der hier, obwohl er nicht da ist, wiederum auch eine Rolle spielt, von dem wir auch wieder was erfahren. In dem Aragorn über Gandalf spricht, sich zum ersten Mal Sorgen über Gandalf macht. Gandalf, der aber auch so ein bisschen als der derjenige, der auch durchaus wütend sein kann, ne? Gerstmann sagt es ja auch nicht nur, was seine Sorgen angeht, sondern das kann da durchaus, wird beschrieben. Und also das spielt eine Rolle und das ist alles so in einem Kapitel. Obwohl die sich nicht wegbewegen, passiert so viel in dieser Dialog letztlich, in dem Laberkapitel.
Ja.
Ja, also insofern... sie schließen mich an. Ich wollte eine 8 von 9 geben, aber ich kann jetzt nicht drunter bleiben. Das geht nicht.
Ja, perfekt.
Also ich muss dem Streicher-Kapitel muss ich eine 9 von 9 geben.
Optimal.
Ja.
Super. Dann danke schön euch beiden fürs Aufnehmen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch danke.
Mir auch.
Auch.
Auch danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Lasst gerne eine positive Bewertung da und wir hören uns uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und wir sagen bis
dann.